Du hörst Cult Cancel, die geheime Welt der Sekten und Kulte. Mit mir, Sophie Jones. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cult Cancel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über eine ganz spannende Sekte, und zwar Shinshon-Shi. Wie ihr dem Namen vielleicht richtig ableiten könnt, kommt diese Gemeinschaft ursprünglich aus Asien, genauer gesagt aus Südkorea. Dort wurde sie 1984 von Manhee Lee gegründet. Wir sprechen somit von einer neureligiösen Bewegung mit schätzungsweise weltweit zwischen 200 und 300.000 Anhängern. In Deutschland hingegen belaufen sich die Schätzungen auf ungefähr 3.000 Mitglieder. Die Gemeinschaft hat ihre Hauptstandorte in Berlin, Essen und Frankfurt. Shinshon-Shi ist koreanisch und bedeutet auf Deutsch neuer Himmel und neue Erde. Wir sprechen hier von einer Neuoffenbarungsreligion. Das heißt, die Grundlage ist die Bibel, aber der Fokus liegt auf dem Buch Offenbarung. Wer die Offenbarungsgeschichte kennt, weiß, dass es natürlich um eine Endzeitprophezeiung geht. Das heißt, wir sprechen natürlich von einem Ende der Welt, so wie wir es hier kennen, in Verbindung mit der Vernichtung des Bösen und natürlich, dass am Ende, wie immer, das Gute in irgendeiner Art und Weise siegen wird. Und neuer Himmel und neue Erde, quasi ein neues Reich und ein neues Volk Gottes, daraus erwachsen und erblühen wird. Und dass natürlich nur diejenigen gerettet werden, die sich proaktiv zu dieser Gemeinschaft bekennen, sprich, die sich dafür entscheiden, Mitglieder von Shinshon-Shi zu sein. Wir haben also an diesem Punkt schon mal ganz klassisch eine Endzeiterwartung, wir haben ein Heilsversprechen, wir haben ein Elitebewusstsein und eine klassische Aufteilung der Welt in Schwarz-Weiß. Alles typische Sektenmerkmale, also meine Alarmglocken sind eigentlich schon von Anfang an angesprungen. Aber was macht diese Gemeinschaft so gefährlich? Das ist ja die Frage. Und bei Shinshon-Shi gibt es eine Besonderheit, vor der wir uns wirklich in Acht nehmen müssen, nämlich Fassadenreligion. Fassadenreligion bedeutet, dass es wie Tarngemeinschaften gibt, die gar nicht den Namen Shinshon-Shi beinhalten. Das heißt, man landet in irgendeiner Gemeinschaft, denkt man hat nur einen Bibelkreis, man tauscht sich einfach ein bisschen aus mit anderen Leuten, tut Gutes, ist christlich unterwegs und plötzlich, viel zu spät, merkt man, oh hoppla, jetzt bin ich hier in einer Sekte gelandet. Bevor wir dann gleich noch mit einer Aussteigerin sprechen, die uns erzählen wird, wie das bei ihr abgelaufen ist, möchte ich euch mal ein paar der Namen nennen, unter denen sich Shinshon-Shi tarnt. In Hessen zum Beispiel Open Bible Academy, Deutschland Zion Gemeinde, Bible Center, International Bible College, Frankfurter Friedensgemeinde, Christliches Abendzentrum, International Peace Forum. Das sind jetzt nur ein paar. In Berlin zum Beispiel hätten wir noch Gemeinde im Licht, Kulturgemeinde, Flussaufwärts, Internationale Kulturakademie, Internationale Bibelakademie. Also wirklich alles Mögliche ist dabei. Das würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, wenn ich hier jetzt alles vorlese. Bei manchen dieser Gemeinschaften würde man einfach nie denken, um was es sich dahinter handelt. Also sie tarnen sich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe diese Liste aus einer Broschüre vom Jahr 2020 veröffentlicht vom Zentrum Ökumene. Ihr findet die online. Sie heißt Empfehlungen zum Umgang mit Shinshon-Shi. Und da sind wirklich ein paar Namen der Tarngemeinschaften aufgelistet. Und natürlich noch viele hilfreiche Infos auch zum Umgang, wenn ihr Betroffene kennt, wenn ihr selber da irgendwie reingeraten seid, kann ich auf jeden Fall, wenn euch das Thema interessiert, nur empfehlen. Aber jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Wir interviewen gleich Michelle und da kann sie uns aus erster Hand von ihren Erfahrungen berichten. Aber vorher muss ich euch unbedingt noch von einer Sache erzählen, die ich bei meinen Recherchen herausgefunden habe. Und zwar hat der oberste Gerichtshof in Südkorea zwei Verfahren gegen den Gründer Manhee Lee zum Abschluss gebracht. Vor, ich glaube, 2023 war das. Und zwar ging es einmal um den Vorwurf, Covid absichtlich verbreitet zu haben und nicht mit den Behörden zusammengearbeitet zu haben. Davon wurde er freigesprochen. Aber der zweite Vorwurf, und jetzt haltet euch fest, ich lese es vor, des Betrugs und der Unterschlagung von Mitgliedsgeldern in Höhe von umgerechnet ca. 5,6 Millionen Euro sowie des unrechtmäßigen Mietens öffentlicher Gebäude unter falschem Namen, in Klammern Missionierung durch Tarnung und Täuschung, wurde er für schuldig befunden. Dafür wurde er zu 3 Jahren Haft verurteilt, die allerdings für 5 Jahre auf Bewährung ausgesetzt werden, sodass der 91-Jährige derzeit nicht ins Gefängnis muss. Der Artikel, wie gesagt, ist von 23. Ich habe es gefunden beim Evangelischen Bund Sachsen. Ich habe aber auch einen BBC-Artikel auf Englisch dazu gefunden. Ihr könnt es einfach ergoogeln. Das ist wirklich krass. Ich bin total schockiert, also eigentlich nicht verwundert, aber dennoch schockiert. Es ist ja nicht der erste Sektenführer, der sich quasi daran bereichert, dass er seinen ganzen Mitgliedern Geld abnimmt. Aber ja, crazy. Jetzt, wie gesagt, freue ich mich auf eine ganz, ganz spannende Folge mit Michelle. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal ganz kurz bitten, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Feedback habt, ihr könnt gerne eine Bewertung geben auf der Plattform eurer Wahl, auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Auf Spotify kann man sogar zu den einzelnen Folgen Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen und wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt, wenn ihr ihm folgt und wenn ihr das natürlich auch, wenn euch das interessiert oder ihr Freunde, Familie habt, die das interessiert, auch gerne irgendwo teilt. Genau, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's! So, herzlich willkommen, Michelle. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
Ja, hi, ich freue mich auch mega, dass du mich eingeladen hast. Bin ganz aufgeregt, das ist mein erster Podcast.
Ich bin so stolz, dass wir die Ehre haben, den ersten Podcast mit dir zu führen. Wir sprechen heute über Shincheon Chie, eine Gemeinschaft aus Südkorea. Du warst eine Weile Teil davon und ich bin total gespannt, was du darüber erzählen wirst. Ich bin auf dich gekommen, weil wir beide das Glück hatten oder die Ehre hatten, in der Sat.1 Gold-Doku Jenseits des Glaubens dabei zu sein. Und es waren nur 4 Folgen und eine war Shincheon Chie und die andere war, also eine andere war Zeugen Jehovas. Und du warst in der Shincheon Chie-Folge und ich bei den Zeugen Jehovas. Und ich hatte vorher noch nie von Shincheon Chie gehört und habe gedacht, okay, wie spannend. Und jetzt nach 2 Jahren habe ich es geschafft, dich endlich auswendig zu machen und zum Podcast einzuladen. Juhu!
Ja, ich muss ehrlich sein, ich habe davor auch noch nie wirklich was von Shincheon Chie gehört. Also es ist, glaube ich, allgemein von den Sekten, die man vielleicht so kennt, wirklich eine, die man gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, ich glaube auch tatsächlich. Also ich habe gehört, sie haben weltweit ungefähr 200.000 Mitglieder. Das ist ja jetzt nicht so viel. Mhm. Und Deutschland, ich krieg's gerade gar nicht mehr zusammen, waren es 2.000 oder 3.000?
Ja, es sind nicht so viele, genau.
Okay.
Ja, ich weiß auch nicht die genaue Zeit, muss ich sagen.
Ja, also da müsste ich jetzt auch nochmal in die Doku gucken. Es ist jetzt nicht lange her, dass ich sie geguckt habe, also gestern. Aber mein Gedächtnis lässt zu wünschen übrig, so ist es dann ab 30. Mhm. Magst du mir vielleicht erst oder uns erst mal kurz erzählen, wie du überhaupt an die Gemeinschaft geraten bist? Das finden wir, glaube ich, alle am spannendsten.
Mhm. Ja, ich fange einfach mal an. Das war damals 2021, also es war noch zu Corona-Zeiten. Und das Ganze startete über eine Instagram-Direct-Message. Da wurde ich einfach angeschrieben und wurde eigentlich gefragt dazu, ob ich mal Interesse hätte an so eine Bibelstunde oder generell mich mal auszutauschen mit anderen Gläubigen. Und so fing das an, dann wurde ich quasi eingeladen über so einen Zoom-Link und das allererste, das war erstmal auf Englisch tatsächlich, das war so eine recht internationale Gruppe. Und da wurde ganz, ganz, ganz allgemein nur über die Bibel oder den Glauben an sich gesprochen. Und von dieser englischsprachigen Gruppe wurde ich dann quasi auf eine deutschsprachige verwiesen von der damaligen, Leiterin. Ne? Und die hat gemeint, sie kennt da einen in Deutschland, so ein paar Mädels, die würden das machen, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und dann meinte ich so, ja, okay. Können wir mal machen. Und genau, dann war ich quasi in so einer etwas kleineren Gruppe, vielleicht 10 Mädels waren das, war so wie so ein Hauskreis, ja, aber alles online, ne? Also alles über Zoom. Da war ich vielleicht 2-3 Wochen, da haben wir uns auch über WhatsApp auch noch ausgetauscht, also wir haben uns so ein bisschen angefreundet, sag ich mal, ja, wir haben auch telefoniert oder auch mal gefacetimed. Und irgendwann meinten die so, ja, also wenn du jetzt wirklich richtig Interesse hättest, die Bibel ja auch zu verstehen, dann gäbe es da so einen Bibelkurs. Aber der geht 9 Monate und den muss man ernst nehmen, weil den muss man halt durchziehen. Da habe ich mir das so ein bisschen überlegt und dachte, na gut, ich kann eh nicht so viel machen, weil eben noch super viele Corona-Auflagen waren. Und dann dachte ich, ja, okay, ich mache das einfach. Und dann bin ich quasi in den richtigen Kurs reingeraten, diesen richtigen Bibelkurs.
Da war aber alles dann auf Deutsch.
Genau, da war alles auf Deutsch.
Vielleicht noch mal kurz zu deiner persönlichen Vorgeschichte. Bist du religiös erzogen worden oder was war so schon davor dein Bezug zu Religion und zu Glauben?
Ich bin ungetauft, also ich bin nicht irgendwie in der Gemeinde groß geworden. Tatsächlich habe ich sonst wirklich gar keine Berührungspunkte mit einer Gemeinde oder sonst mit der Bibel. Ich weiß nicht, irgendwie über Corona, macht man sich vielleicht oder hat man sich mehr Gedanken gemacht oder sich auch mal mit solchen Themen wie Religion überhaupt beschäftigt und dadurch bin ich überhaupt in dieses Thema gekommen, ja. Hab mir dafür auch extra eine Bibel gekauft, also das hatte ich alles gar nicht zu Hause.
Also du warst quasi religiöser Newcomer, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Und hast aber schon in der Zeit, also als sie sich bei dir gemeldet haben, als das so losging, du hattest schon das Gefühl, dass du irgendwas im Leben suchst, was du bisher nicht hast.
Ja, genau, könnte man so sagen. Ja, ich habe mir einfach generell viele Gedanken gemacht über Gott und die Welt, ja. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie die mich gefunden haben auf Instagram. Also keine Ahnung, wie die drauf gekommen sind, mich anzuschreiben, aber ja, so war's.
Naja, vor allem, also auch über so Ländergrenzen hinweg. Also du hast mir erzählt, dass die Frau, die dich angeschrieben hat, dass die aus Amerika war, ne?
Ja, genau.
Und kann ich mir jetzt eigentlich auch schwer vorstellen, dass sie einfach ziellos irgendwelche Europäer da anschreiben. Aber gut, wer weiß.
Ich kann es mir nur vorstellen. Ich habe, glaube ich, 2-3 Accounts vielleicht gefolgt. Die haben irgendwie so Bibel-Content gepostet, so ein bisschen so Bibelstellen, sowas, dass sie vielleicht einfach die Follower-Listen durchgehen, keine Ahnung.
Ja.
Ist so meine Vermutung.
Das ist möglich. Ja, das ist möglich. Okay, und also du hast dann quasi online dich da der Gruppe angeschlossen, hast dann da deinen Hauskreis immer gemacht, also hast dann quasi auf Deutsch die Kurse, nenne ich es jetzt mal, besucht.
Ja.
Und mit wie viel Zeitaufwand war das für dich verbunden?
Das war extrem. Also der Bibelkurs war 3-mal die Woche für jeweils 2 bis 3 Stunden. Ich glaube, das ging irgendwie von 18 bis 21 Uhr, also wirklich immer nach der Arbeit eigentlich sofort an den Rechner gesetzt. Wie gesagt, 3-mal die Woche. Und was ich auch noch weiß, ist, das war auf jeden Fall immer freitags auch, also Freitagabend. Und das hat mich schon extrem eingeschränkt, weil normalerweise startet man ja irgendwie ins Wochenende, geht vielleicht mit Freunden in eine Bar oder generell aus. Und der Freitagabend war einfach immer geblockt. Also das war schon krass, vor allem auch der Druck, weil die mir eben gesagt haben, du darfst keine Stunde verpassen, also du musst immer dabei sein. Und das hat man dann natürlich auch immer im Hinterkopf und man hat sich gar nicht getraut, da gar nicht hinzukommen, auch wenn es nur online war.
Du hattest in der Doku auch erzählt, dass ihr immer die Kamera anhaben musstet und dass auch, wenn du zum Beispiel nur einen Moment die Kamera mal ausgemacht hast, dann gleich eine Nachricht kam, ja, mach die Kamera bitte wieder an und so weiter. Mhm. Also, dass da auch ein hoher Kontrollzwang dahinter stand.
Ja, das auf jeden Fall. Also, die haben da schon extrem drauf geachtet, dass man einfach immer anwesend ist, mitmacht. Ja, das war so ein bisschen wie in der Schule eigentlich, kann man sich das vorstellen. So hat man sich gefühlt.
Wenn du wusstest, du kannst bei einer Veranstaltung nicht dabei sein, weil du halt irgendwie einen anderen Termin hast oder du bist krank, musstest du dich dann irgendwie abmelden? Und wie wurde damit umgegangen, wenn du gesagt hast, okay, du kannst halt jetzt mal wirklich nicht?
Also die haben dann gesagt, man muss die Stunde nachholen. Also die hatten zeitgleich auch noch zweiten Kurs, also meiner war quasi dieser Abendkurs und die hat noch einen vormittags für Leute, die zum Beispiel abends arbeiten müssen. Entweder hatte man dann die Möglichkeit, dann sich morgens an einem anderen Tag einzuloggen oder man hatte wirklich eine Privatstunde dann bei der Leiterin, sage ich mal, des Hauskreises.
Okay, also es ist quasi nicht so, dass wenn du ein Thema einmal verpasst, dann ist es halt verpasst, sondern du musst es zwangsläufig nachholen. Wie bei, weiß ich nicht, eine Prüfung in einem Studium oder so.
Genau. Man hatte auch nach jeder Stunde Hausaufgaben bekommen. Also das alles war über, glaube ich, so ein Discord-Chat. Ich meine, es war Discord oder Telegram. Nee, ich glaube, es war Telegram. Sorry, es war Telegram. Also es war, wir hatten so eine Gruppe und da haben die immer, also die Leiter oder der Gruppenleiter hat dann dort die Hausaufgaben reingeschrieben, gesagt, bis zur nächsten Stunde die bitte machen. Genau. Also man hatte auch immer To-Dos danach. Also das war schon sehr, sehr sportlich.
Wenn du sagst, wie Hausaufgaben, also musstet ihr auch Sachen lösen, die dann kontrolliert wurden? Oder war das eher wie so ein persönliches Studium, was jetzt aber keiner nachgeprüft hat?
Nee, das waren spezielle Fragen, die quasi eine Wiederholung waren von der Stunde, also von dem, was man gelernt hatte. Es war zu bestimmten Bibelstellen, man musste dann halt wirklich ja, für die Aufgaben nochmal in die Bibel gucken. Ja, es waren also meistens so 2, 3 Fragen und die musste man dann auch wirklich aufschreiben und den schicken vorher, also vor der nächsten Stunde. Also es war wirklich wie in der Schule irgendwie. Ja.
Wie viel Zeit hat diese Hausaufgaben oder Vorbereitung in Anspruch nochmal genommen zusätzlich?
Also mindestens 1 Stunde, würde ich sagen.
Zwischen jedem Termin oder 1 Stunde pro Woche?
Nee, zwischen jedem Termin.
Okay, ich muss mal ganz kurz Notizen machen. Also 3 mal 2 Stunden pro Woche? Nee, 3 mal 3 Stunden.
Ja, 2 bis 3 Stunden, es waren eher 3 Stunden.
Gehen wir von 3 Stunden aus. Das sind 9 Stunden pro Woche. Und dann zwischen den einzelnen, also quasi eigentlich nach jeder Sitzung, also nochmal 3. Mhm. 1 Stunde Vorbereitung würde ich sagen. Ja, okay, da sind wir ja schon bei 12 Stunden pro Woche zusätzlich. Also zu deinem normalen Job zum Beispiel. Und zu essen und schlafen.
Ja. Und tatsächlich ist es so, dass sie sich eigentlich gewünscht haben, dass man sonntags auch zu einem Gottesdienst kommt, also auch online dann. Und das habe ich zum Beispiel, da bin ich nie hingegangen. Also ich glaube, ich war einmal da. Es fanden die auch gar nicht gut, aber ich dachte mir so, nee, also am Wochenende, am Sonntag, da mache ich nicht auch noch Gottesdienst. Weil für mich waren diese Stunden eigentlich auch schon wie Gottesdienst, ja. Also da habe ich nie mitgemacht. Da waren sie auch echt nicht erfreut, haben immer wieder gesagt, ja, bitte Michelle, komm doch auch zum Gottesdienst.
Also die anderen Stunden waren alle unter der Woche.
Ja, ja.
Okay. Boah, da hattest du ja auch gar nicht viel Zeit dann für die Vorbereitung dazwischen. Also du hast dann ja quasi jeden Wochentag da gesessen. Also wenn du Montag, Mittwoch, Freitag ein Meeting hattest, musstest du ja immer Donnerstag Quatsch, die Wochentage, es ist schwer. Dienstag, Donnerstag und Samstag dich vorbereiten. Da bleibt ja nur der Sonntag frei. Und wenn du dann den Sonntag auch noch so einen Gottesdienst mitmachst, dann hast du ja wirklich jeden Tag irgendwas für die Gemeinschaft gemacht.
Ja, ja. Ja, das wollten die natürlich so. Also jetzt im Nachhinein weiß ich ja, warum die das so gemacht haben. Dass man eigentlich, ja, gar keine Zeit mehr für einen selber hat, für Freunde, für Familie oder für irgendwas anderes.
Wie viele Leute waren außer dir in diesem Kurs drin?
Ich würde sagen so 20 ungefähr.
Okay, und habt ihr euch auch mal in Persona getroffen?
Nee, also es war einmal ein Treffen geplant. Ich glaube, das war damals, wäre in Frankfurt gewesen. Der wurde aber auch abgesagt wegen Corona, weil das dann irgendwie zu der Zeit wieder schlimmer war. Also ich habe die Leute tatsächlich nie live gesehen.
Okay. Und ich habe gehört, dass man quasi nach diesen Kursen eine Art Test ablegen muss. Hast du so einen Test gemacht?
Nee, also ich hätte den Test fast gehabt. Also ich habe schon die Fragen quasi bekommen für den Test, die man dann auswendig lernen musste. Bin aber kurz vor dem Test dann auch ausgestiegen, als mir dann offenbart wurde, um wen es sich überhaupt handelt. Genau, also ich habe den Test nie mitgeschrieben.
Also vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Mhm. Es gibt ja bei Shinchonshi, es gibt ja 3 Stufen. Und geht quasi mit der Grundstufe los, ne?
Ja.
Und da war quasi der Kurs angesiedelt, den du gemacht hast, oder?
Genau, das war der Grundkurs.
Und nach diesem Grundkurs macht man dann theoretisch einen Test und steigt dann nach dem Test auf in die Mittelstufe, ne? So wäre der Ablauf gewesen, wenn du das weiter durchgezogen hättest. Okay. An welchem Punkt, weil du hast es ja gerade schon gesagt, dass dir eigentlich gar nicht so richtig klar war, was das für eine Gemeinschaft ist. Wann ist dir das klar geworden, beziehungsweise wie hat sich das offenbart?
Das war so, dass die Gruppenleiterin dann zu mir meinte, also wir haben neben den neben diesem Kurs auch 1:1 Gespräche gehabt, ab und zu, wie so ein Kaffeekränzchen zu zweit, wo wir mal auch persönlich geredet haben, wo sie gefragt hat, ja, wie geht's dir, bla bla bla. Und in einem von diesen 1:1 Gesprächen meinte sie so, ja, Michelle, du bist jetzt soweit, wir können dir jetzt die Wahrheit offenbaren. Und ich so, okay, was für eine Wahrheit, ne? Ich war natürlich total neugierig. Und dann hat sie mir gesagt, ja, nächste Woche an dem Donnerstag haben wir sozusagen eine Sondersitzung und da laden wir dich ein, dann erfährst du dann alles. Und ich so, okay. Ja, und dann war ich halt in dieser Sondersitzung und habe gesehen, dass da noch einige andere aus meinem Kurs dann waren. Und dann wurde mir das halt quasi erzählt, beziehungsweise es wurde ein Video auch abgespielt. Und dort wurde gesagt, naja, das ist hier Shin Jong-ji aus Korea und die haben diesen Anführer Lee Man-hee, ja. Und dass der quasi wie so ein Sprachrohr zu Gott ist und man durch ihn quasi jetzt die Bibel versteht und dass alles halt von ihm kommt. Und da wurde mir das alles offenbart. Ja, also es wurde dieses Video abgespielt und danach gab es quasi diese so Breakout-Rooms. Ja, da wurde ich dann mit paar anderen aus meinem Kurs quasi, also wir waren, glaube ich, nur 4, 5 Leute in diesem Breakout-Room. Und da wurde ich dann gefragt, ja, was hältst du denn davon? Und ich war so überrumpelt, mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf, aber keine guten, also keine positiven. Ich dachte mir nur so, hä, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja.
Warum hat dich das überrumpelt? Hattest du vorher schon mal von Shin Jong-ji gehört oder hattest du irgendeinen Bezug dazu? Also sind irgendwie Alarmglocken bei dir direkt angesprungen und warum?
Ja, also ich hatte tatsächlich von dem Wort Shin Jong-ji schon mal gehört, irgendwie über eine YouTube-Doku, die ich mir mal zufällig angeguckt habe. Also ich wusste sofort, dass da irgendeine Gruppe hintersteckt. Also ja, aber eher eine Sektengruppe, ja. Und ich habe das einfach gar nicht geglaubt, was die mir erzählt haben. Also dass dieser Mann da in Korea, der schon, keine Ahnung, über 70 ist oder über 80, der Auserwählte ist quasi von Gott. Und das kam mir alles so absurd einfach vor, dass ich habe das sofort abgelehnt, also innerlich auf jeden Fall, ja.
Obwohl die dich ja, muss ich sagen, schon gut darauf vorbereitet haben, eigentlich. Mhm. Also, wenn ich das richtig verstehe, also die Lehren, also sie haben dir ja im Vorfeld schon die ganzen Lehren vermittelt und haben halt nicht den Namen Shin Jong-ji benutzt und auch nicht Lee Man-hee, sondern haben das halt immer irgendwie umschrieben, ne? Ich glaube, als Lichtgestalt haben sie ihn immer, oder auch Hirten oder so.
Genau,
bezeichnet, ja. Genau, aber halt nie den Namen genannt. Und das, dieses Gespräch, dieser eine Tag da, dieses Gespräch, das war so das erste Mal, wo du halt wirklich die Namen gehört hast. Und da sind dann direkt bei dir es sind gleich die Alarmglocken angesprungen.
Ja, genau. Ja, mir war halt gar nicht so klar, dass dahinter irgendwie eine Gruppe oder so eine Riesengemeinde steht. Ich dachte, okay, es ist wie so ein Hauskreis. Wir sind alles irgendwie Leute, die sich für die Bibel interessieren. Also ich habe das gar nicht so hinterfragt vorher, dass da irgendwie so was Großes hintersteht.
Also du hast gar nicht an so eine große Struktur geglaubt. Du dachtest, nein, ja, das ist einfach wie so ein kleiner Verein oder eine kleine, eine kleine Gruppe von Leuten, die sich freiwillig gern damit beschäftigt.
Ja, Ich muss dazu vielleicht auch noch erwähnen, ich weiß nicht, ob das überhaupt in der Doku damals so rüberkam. Man hatte in diesem Bibelkurs einen Study Buddy zugeordnet bekommen, also quasi eine andere Person, die wie du ganz neu anfängt, mit der du dich dann austauschen kannst. Genau, quasi. Und das war auch ein anderes Mädchen und wir haben uns halt auch wirklich oft über WhatsApp, also die hat mich auch einfach angerufen zwischendurch und gefragt, wie geht's dir, weißt du? Also man hat sich eigentlich angefreundet, ja. Und in dieser Sondersitzung wurde mir dann offenbart, ja, die ist schon längst Mitglied. Also das war dann auch so ein Verrat eigentlich, ja.
Okay.
Das kam dann auch noch alles dazu, dass ich dann erfahren habe, dass die Hälfte des Bibelkurses schon längst Mitglieder waren und in diesem Kurs, also den nur mitgemacht haben, um quasi die anderen, also die Neulinge, die wirklich Neulinge, zu überwachen.
Um sie mitzuziehen.
Genau, und das fand ich so heftig. Das hat mich richtig fertig gemacht an dem Tag.
Ja, das ist halt ein Verrat. Also ich glaube, da spielt dann halt auch immer diese emotionale Komponente irgendwie so rein, ne, dass du da das Gefühl hattest, dass dich halt jemand an der Nase rumgeführt hat. Und ja, naja, wenn sie es dir von vornherein gesagt hätten, ne, dann wärst du ja eh, also gar nicht so weit mitgegangen in dem System, ne? Und sie glauben natürlich, dass du an diesem Punkt dann schon so weit manipuliert bist, dass du sagst, das ist für dich völlig natürlich und das ist überhaupt kein Problem.
Ja, ja.
Ich finde halt krass, wie die strukturiert sind. Also, dass das wirklich auch so ein schon fast militärischen Charakter hat, muss man wirklich zugeben. Also, dass das alles so komplett durchorganisiert ist. Ja. In der Doku war ja auch noch ein, beziehungsweise sogar noch zwei andere Aussteiger, aber ein Mann war dabei, der wurde auch nicht gezeigt, aber er hat sehr spannende Interviews gegeben, wo er auch gesagt hat, dass zum Beispiel über jeden, ich nenne sie jetzt auch mal Interessierten, ne, also über jeden neuen Rekruten, gleich wie eine Akte angelegt wird. Also, dass man quasi gleich von Anfang an Informationen über die Leute sammelt und eigentlich alles Mögliche, was man in irgendeiner Art und Weise in Erfahrung bringt und gegebenenfalls mal gegen diesen Menschen, sage ich mal, verwenden könnte, um ihn zu manipulieren, dass das komplett gesammelt wird. Wart ihr das irgendwie bewusst oder wann hast du das mitbekommen oder hast so ein Gefühl dafür gekriegt und wie ging es dir damit?
Also ich habe es nicht richtig gewusst, aber es gab ab und zu so Momente, wo ich stutzig war oder stutzig wurde, einfach weil ich hatte zum Beispiel meinem Study Buddy was erzählt.
Ja.
Und plötzlich schrieben mich die andere Leiterin an und wusste von dem, was ich eigentlich meinem Study Buddy erzählt habe. Und dann, das kam mir halt komisch vor, ne? Aber ich habe da jetzt gar nicht, ich habe das auch irgendwie nicht weiter hinterfragt in dem Moment und kam irgendwie darauf, dass die vielleicht alle einen geheimen Gruppenchat haben und sich über mich unterhalten. Also ja, im Nachhinein fällt einem sowas dann immer mehr auf, dass man sagt, oh, also da hättest du eigentlich merken müssen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja.
Und nochmal zurück zu diesem Enthüllungstalk, würde ich jetzt sagen. Wie ging es dann weiter? Also ihr wart in diesem Breakout-Room, du wurdest gefragt, was du davon hältst, wie du das findest und was ist dann passiert?
Ja, ich konnte in dem Moment auch gar nicht viel sagen. Also ich habe denen gesagt, ich bin gerade echt sprachlos, ich kann euch gar nichts wirklich sagen. Und dann haben die gemeint so, ja, jetzt verdau das erstmal alles, aber Google auf jeden Fall nicht. Also Google nicht den Namen. Da wirst du nur Lügen finden im Internet. Und ja, da war mir eigentlich klar, also das Erste, was ich mache, wenn ich hier rausgehe, ist googeln. Und das habe ich dann auch gemacht. Also wir haben dann wirklich quasi aufgelegt, ja, den Zoom beendet. Und ich war dann, ja, wie in einem Rausch, habe das gegoogelt und alles recherchiert und ja, war total fertig. Also wirklich an dem Abend. Ich habe so viel geweint. Ich bin eigentlich wie zusammengebrochen, weil mir das dann alles klar wurde und auch ich gemerkt habe, dass ich total manipuliert wurde. Oder auch angelogen einfach, ja. Also dass die Hälfte der Leute, wo ich dachte, die sind wie ich, die wollten was über die Bibel lernen, dass die einfach schon Mitglieder sind, schon seit Jahren, ja. Also das war einfach so krass. Und ja.
Aber dass die Mitglieder sind, hat sich das da so nebenbei im Gespräch ergeben oder haben die ganz offen und ehrlich gesagt, ach übrigens, verarscht, wir sind schon seit 5 Jahren dabei oder so? Oder
ja, die haben das dann in diesem Breakout, haben sie gesagt, ja, ich bin jetzt auch schon längst Mitglied von Shinjonji und also die haben das so oft, also so wie offensichtlich gesagt, also gar nicht so, als wäre das vorher anders gewesen. Und tatsächlich hatte ich das dann auch angesprochen danach, als ich dann nämlich der Leiterin geschrieben habe am nächsten Tag, ich komme nicht wieder, ich bin raus. Und dann habe ich ihr auch geschrieben, das hat mich so getroffen, dass ihr mich angelogen habt. Da hat sie gesagt, warum, das war von vornherein klar. Also es war ein totales Gaslighting. Und am Ende war ich quasi schuld, weil ich habe das anscheinend falsch verstanden, ne?
Okay, also Sie haben gesagt, so sinngemäß, naja, aber wir haben das von Anfang an klargestellt, dass ein Teil der Gruppe schon längst Mitglied ist. Und du hast das so aufgefasst, von wegen, wir sind alle Anfänger, wir sind alle Newbies und sind alle auf dem gleichen Stand.
Ja.
Okay. Und wie lang war die Vorbereitungszeit bis zu diesem Enthüllungscall ungefähr?
Ich würde sagen, so ein halbes Jahr ungefähr.
Weil, also ein halbes Jahr mit dem Pensum, was du hattest jede Woche, das ist ja schon krass. Also was da auch an Manipulationsspielräumen, sage ich mal, so stattfindet. Wie würdest du sagen, hast du dich in diesem halben Jahr verändert? Also auch was deine sozialen Beziehungen angeht oder dein Verhältnis zu dir selber oder vielleicht auch dein Verhältnis mit Gott?
Ja, ich war total ausgebrannt. Ich habe, wie gesagt, gar keine Zeit mehr wirklich gehabt für Freunde, habe den ständig abgesagt, wenn sie irgendwas machen wollten. Also die haben das auch gemerkt, dass ich mich total zurückziehe. Familie auch, denen hatte ich das halt auch so erzählt, ja, ich bin so einer Bibelgruppe und die meinten auch schon so, ja, pass auf. Und ja, ich habe mich halt selber auch total verändert, weil es war immer so ein Schwarz-Weiß-Denken, was ich dir mitgegeben habe. Und die haben gesagt, alle, die hier mitmachen und die Bibel quasi studieren, die sind gut und alle anderen da draußen auf der Welt, die sind schlecht und böse und versuchen dich zu testen und von Gott wegzubringen. Und irgendwie habe ich das dann auch gemerkt, dass ich dann so total anti war gegen alle anderen, also gegen meine Familie oder gegen Freunde, dass ich dachte, ja, das stimmt, also die sind alle so weit weg von Gott. Und also das hat schon, sag ich mal, bei mir gefruchtet, was die mir gesagt haben. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall verändert, und zwar nicht zum Guten in der Zeit.
An dieser Stelle eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und zwar wollte ich euch nochmal ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast doch zu abonnieren und auch eine Bewertung abzugeben, wenn euch der Podcast gefällt. Ihr könnt auch sehr gerne Kommentare schreiben, wenn ihr verschiedene Fragen habt. Oder ihr schreibt mir einfach auf meinen Social Media Accounts. Also da bleibt ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, wenn es irgendwelche neuen Sachen von mir gibt. Plus, ich gehe jetzt auch immer mal auf TikTok live und ihr könnt mir da live Fragen stellen zu allen Themen, die euch interessieren. Also wenn ihr keine Lust habt, lang zu warten, bis ich euch irgendwie antworte, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, mir auf TikTok zu folgen und dann die Lives nicht zu verpassen, dort Fragen zu stellen und dann bekommt ihr alles beantwortet, was ihr schon immer wissen wolltet. Ihr könnt mir natürlich auch Themen vorschlagen für den Podcast, ihr könnt mir Gesprächspartner vorschlagen oder auch selber gern mal Gast im Podcast werden. Also schreibt mir und folgt mir unbedingt, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß.
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall verändert, und zwar nicht zum Guten in der Zeit.
Hast du das Gefühl gehabt, dass du besser bist als die anderen?
Ja, schon teilweise, ja, weil man das so gesagt bekommen hat, ja, dass wir quasi das Wort Gottes jetzt in uns aufnehmen und ja, man hat sich auch wie so Auserwählte eigentlich gefühlt, ja, dass man das Privileg hatte, die wahre Bedeutung der Bibel zu erfahren. Also so wurde das immer gesagt. Und alle anderen da draußen, die sind im Dunkeln und wir sind im Licht, so gesehen. Ja.
Gottes persönliche Elite. Hast du, also du hast es deinen Freunden, deiner Familie schon offen kommuniziert, dass du in einem Bibelkreis bist, aber hast du denen die Tragweite klar gemacht? Also wussten die, wie viel Zeitaufwand damit verbunden ist, wie die Strukturen sind, oder hast du das eher so versucht zu vermeiden?
Also ganz genau habe ich denen das, glaube ich, nicht erzählt. Ich habe schon gesagt, ja, ich habe freitags nie Zeit und unter der Woche bin ich auch busy, ja. Aber ich glaube, die haben das gar nicht so richtig mitbekommen, wie viele Stunden da wirklich für draufgehen. Also dass da, was weiß ich, noch Hausaufgaben sind und diese 1-zu-1-Talks zwischendurch. Ja, also ich habe ja mit den anderen auch über WhatsApp zwischendurch telefoniert oder geschrieben. Also das kam ja auch alles noch dazu, ne?
Wolltest du deine Familie und deine Freunde auch, also gab es Zeiten, in denen du sie überreden wolltest, auch mit dazu zu kommen und mitzumachen?
Nee, also ich habe die nie versucht, irgendwie zu überreden tatsächlich. Und das war auch ein Punkt, wo ich totale Probleme hatte, weil irgendwann wurde auch erzählt in dem Bibelkurs, es ist eine Aufgabe zu missionieren. Mhm. Also dass ganz klar von Gott so gewollt ist, dass man andere Menschen auch zu einer Frucht werden lässt, ja, so haben die es genannt, Frucht Gottes, die er dann später ernten kann. Ja, sie haben ganz viel mit diesen Gleichnissen und Metaphern gespielt. Und das hatte ich mir damals schon nie vorstellen können, dass ich irgendwie, was weiß ich, draußen auf der Straße stehe und irgendwelche Menschen, ja, missioniere. Also da habe ich mich gar nicht so gesehen als so eine Person.
Aber das ist ja eigentlich, also ist es dann verpflichtend für jedes Mitglied?
Also ich hatte es damals verstanden, dass schon vorausgesetzt wird, ja, dass man das macht. Und ich hab dann auch gesagt, ja, ich sehe mich gar nicht, ich bin viel zu schüchtern dafür. Und die meinte so, ja, Gott wird dir dann schon die Kraft geben und den Mut und wart mal ab, so nach dem Motto, ne?
Ja.
Ja.
Aber über welche Wege? Weil du wurdest ja selber übers Internet angeworben. Dann in der Doku, dass die andere junge Frau, die wurde zum Beispiel in der Einkaufspassage angesprochen. Also über welche Wege missionieren sie generell? Oder gibt es da Empfehlungen? Oder also bei den Zeugen Jehovas, bei uns war es ja so, dass wir immer zusammen von Haus zu Haus gegangen sind. Also die sind da ja sehr oldschool unterwegs. Oder zumindest als ich noch dabei war, unterwegs gewesen. Ja. Jetzt mittlerweile sind sie da ja auch ein bisschen abgewichen. Sie haben dann auch während Corona zum Beispiel angefangen, Steine zu bemalen. Und auf die Steine, die sie bemalt haben, haben sie dann jw.org draufgeschrieben. Oder sie haben angefangen, Briefe zu schreiben zu den Leuten nach Hause, also auch zu fremden Leuten tatsächlich. Ja. Und irgendwelche Lesezeichen zu malen und so. Also die haben sich da wirklich was einfallen lassen. Wie war das bei Shinshonshi?
Also von dem, was ich mitbekommen habe, haben die schon so ein bisschen versucht, dass du mal auch einen Freund mitbringen kannst oder solltest, oder mal schaust in deinem Umfeld, ja, wer könnte vielleicht Interesse haben, also dass du so ein bisschen erstmal in deinem Umfeld anfängst, ja, oder einen Kollegen, also ich habe auch mitbekommen von anderen eben, dass die zum Beispiel von einer Kollegin jetzt eingeladen wurden zu diesem Bibelkurs, also es wird immer so gesagt, ja, schau mal in deinem Umfeld, wer könnte denn offen dafür sein, ja, oder empfänglich. Wie die das dann später tatsächlich organisieren, wenn man schon Mitglied ist, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Also ich glaube, dass die auch jetzt mittlerweile wirklich auch viel online machen.
Ja.
Ja.
Also der eine Aussteiger in der Sekte, der halt auch irgendwie ein relativ hohes Tier war, in der Sekte, in der Doku, der hat gesagt, dass es am Ende auch, also er hat ja dann teilweise, glaube ich, sogar 80 Stunden in der Woche geopfert für die Gemeinschaft und dass der Großteil der Leute dann halt auch arbeitslos ist, dass sie sogar geschult darin werden, zum Arbeitsamt zu gehen und Anträge auf Arbeitslosengeld zu stellen, damit sie nicht arbeiten müssen, sondern genug Zeit haben für die Gemeinschaft und dass sie auch am Ende, ich weiß nicht, ob es monatlich war, aber dass sie auf jeden Fall auch eine Art Bericht schreiben müssen über ihre geleisteten Stunden oder Missionsarbeit. Und das ist bei den Zeugen halt ähnlich. Also wir haben damals auch jeden Monat einen Berichtszettel abgeben müssen, wo wir draufgeschrieben haben, wie viele Stunden wir gepredigt haben, wie viel Literatur wir abgegeben haben, wie viele Rückbesuche, Heimbibelstudien, bla bla. Und also er hat es anders genannt, das war jetzt nicht Berichtszettel, aber so wie er es erklärt hat, war das quasi ähnlich, auf jeden Fall. Aber das ist dann wahrscheinlich, würde ich sagen, in den höheren Stufen bloß, ne?
Ja, also ich habe mitbekommen von meiner Kursleiterin, ja, mit der ich auch dann sehr eng wurde und auch eben diese 1-zu-1-Gespräche hatte. Ich habe mitbekommen, die hat dann zwischendurch gesagt, die hatte auch einen normalen Job, ne? Und die hat dann gesagt, ja, sie hat jetzt reduziert auf nur noch 20 Stunden die Woche, ne? Wo ich mir auch schon dachte, ey, krass, also wie finanzierst du dir das, ne? Ja, klar, jetzt im Nachhinein, auch als ich eben die Doku gesehen habe und das gesehen habe, was der andere mir erzählt hat, dass die teilweise echt alle arbeitslos sind. Mhm. Das war mir damals ja auch gar nicht so bewusst. Also, dass das mal irgendwie das Ziel ist, vielleicht irgendwann wirklich Vollzeit nur noch diese Stunden zu geben.
Das ist in so vielen Sekten so. Also mir war das auch nicht klar, aber ich habe jetzt auch, ich habe in vorletzte Folge oder so, habe ich mal alleine kurz ein bisschen was erzählt über meine aktuelle Lebenssituation und habe das nochmal so ein bisschen reflektiert, wie das bei mir damals war. Die Zeugen Jehovas haben ja zum Beispiel auch höhere Bildung immer abgelehnt. Na, also im besten Fall machst du einen 10. Klasse Abschluss, machst dann eine Ausbildung in irgendwas Handwerklichem oder so. Na, also irgendwas, wo du möglichst wenig Konflikte mit Gottes Wort hast. So, also wo du keine Schichten arbeiten musst, damit du Zeit hast, in die Zusammenkünfte zu gehen, wo du nicht irgendwelche, nicht in einer Tankstelle oder, keine Ahnung, nicht in einem Tabakladen oder in einem Casino sollst du ja sowieso nicht ab. Also solche Geschichten, ne? Also normale Dinge quasi machen, nicht nach großen Gütern streben, nicht materialistisch sein, nicht nach einer Karriere streben. Und im besten Fall nach der Ausbildung suchst du dir einen Teilzeitjob, dass du mehr Zeit hast zu predigen. Und ich frage mich immer, wie die, also diese Sekten lehnen ja das System, in dem sie leben, ab. Ne? Also sie steuern ja eigentlich immer auf eine Art neue Weltordnung hin. Aber gleichzeitig sind sie ja komplette Nutznießer des Systems, in dem wir leben. Also sie beziehen ja Arbeitslosengeld, ja. Bürgergeld, Kindergeld, keine Ahnung, gehen zum Arzt, wenn sie krank sind, aber wollen eigentlich ja dieses System, in dem sie leben, gar nicht stützen, sondern eher stürzen. Das macht gar keinen Sinn. So.
Das stimmt. Ja.
Und dass das so, also es ist ja teilweise richtig angesehen, arbeitslos zu sein, wenn man mehr Zeit dann für die Gemeinschaft hat.
Ja.
Und das finde ich so abstrus, weil in keiner, also der normale Menschenverstand oder die echte Welt funktioniert ja genau umgedreht. Du bist ja eher angesehen, wenn du viel leistest und wenn du Erfolge einfährst und wenn du das Unternehmen, in dem du arbeitest, vorwärts bringst oder wie auch immer so. Und normalerweise wird man ja, wenn man arbeitslos ist, eher als faul angesehen. Und da ist es einfach komplett das Gegenteil.
Das ist wirklich, es ist so verrückt einfach, ja. Aber es wird dann auch immer gesagt, ja, du brauchst ja nicht viel. Also Jesus war ja auch so bescheiden. Der hatte auch nur, was weiß ich, ganz, ganz wenig, ja. Brauchte nicht viel Luxus. Und so wird dir das ja auch gepredigt. Ja, du brauchst ja das alles gar nicht. Ja?
Aber Jesus hat ja im Gegensatz zu uns, wenn er sich kein Essen kaufen konnte, nicht am Hungertuch genagt, weil er konnte ja gewisse Sachen verwandeln. Also zum Beispiel diesen Fisch und Brot brechen und plötzlich können da tausende Leute von essen. Das Talent habe ich halt nicht. Ich kann auch kein Wasser in Wein verwandeln. So. Also der hatte ja eine ganz andere, Grundlage. Klar. Und wenn der wenn der verhungert wäre, dann wäre er einfach wiedergekommen im Himmel. Also der war ja unsterblich. So. Das ist ja uns nicht vergönnt. Von daher finde ich die Argumentationsgrundlage schon völlig falsch. Aber wer bin schon. Ich?
Ja.
Aber bei dieser Geschichte kommen wir zu einem ganz anderen spannenden Punkt, nämlich der Abgabe des Zehnten. Wie war das? Musstest du das machen?
Nee, also bei mir war alles kostenlos. Es wurde auch von vornherein gesagt, dieser Bibelkurs, der ist kostenlos, es kostet nichts, brauchst nichts, ja, nur einen Laptop. Ich weiß aber, dass wenn man wirklich Mitglied wird, also wenn man das auch unterschreibt, quasi wie so ein Vertrag, dann muss man irgendwie 10% seines Einkommens in die Gemeinde stecken. Soweit war ich natürlich nie. Ich habe ja noch nicht mal den einen Test mitgeschrieben, ne? Also das ist einfach crazy.
Aber machen auch sehr viele Sekten. Aber hast du das dann erst im Nachgang erfahren oder wusstest du das schon davor?
Nee, ich wusste es nicht davor. Nee, ich habe das danach auch erst erfahren beim Recherchieren, ja. Oder mit dem, ich war in so einer Facebook-Gruppe, in so einer Aussteigergruppe. Und da habe ich mir dann halt auch die Geschichten von den anderen Leuten einfach durchgelesen und dadurch habe ich das erstmal die ganze Tragweite eigentlich verstanden, was da so eigentlich im Hintergrund alles abging.
Okay, also das heißt, du hattest diesen ereignisreichen Tag, wo sich dir offenbart hat, es ist Shinshon-Gi Und dann hast du nach dem Gespräch gegoogelt und hast angefangen eigentlich, dich von vorne, also dich gleich richtig umfangreich zu informieren. Und es kam quasi eine Hiobsbotschaft nach der nächsten über die Gemeinschaft, in der du warst. Also was dir im Vorfeld eigentlich auch nie kommuniziert wurde. Und dann hast du am nächsten Tag der Betreuerin, nenne ich sie jetzt mal, gleich geschrieben, von wegen, du bist raus, dass du nicht mehr mitmachst.
Ja, also es war so, ich hätte am nächsten Tag ja wieder Bibelkurs gehabt und bin dann einfach nicht erschienen. Und ungefähr eine Minute nach Beginn des Kurses kam dann schon der erste Anruf von der Betreuerin. Ich bin da natürlich nicht rangegangen und ich hatte so einen Text schon mal vorbereitet also ich habe schon mal vorgeschrieben, was ich hier alles erzähle und habe ihr dann das per WhatsApp dann geschrieben. Und die wollte die ganze Zeit eigentlich mit mir reden, also am Telefon oder mich treffen. Sie meinte, ja, wir können uns auch mal in Person treffen und nochmal darüber reden. Also die hat nicht losgelassen. Die wollte, dass ich mit ihr rede, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass ich dann nochmal nachgebe. Aber ich habe gesagt, nee, also ich will weder telefonieren noch mich treffen. Ich bin raus. Ja, und dann haben mich auch noch andere angeschrieben, also wie mein Study Buddy zum Beispiel, also die haben alle nachgefragt, ja, was ist denn los, was ist denn passiert und wollen wir darüber reden, ne? Also das ging dann erstmal die nächsten Tage so.
Aber hast du darauf reagiert?
Also ich habe denen schon geantwortet, weil ich dachte, ja, es ist ja nur fair, dass ich sag, warum ich das nicht möchte oder warum ich das ablehne oder warum ich daran nicht glaube. Ja, ich habe denen gesagt, ich glaube einfach nicht daran.
Aber du hast nicht gesagt, Leute, ich glaube, ihr seid in der Sekte, sondern du hast gesagt, dass quasi inhaltliche Sachen einfach für dich nicht stimmen.
Mhm. Ja, genau. Und habe dann halt auch, wie gesagt, angesprochen, dass ich das total blöd fand, dass die mich eben angelogen haben.
Ja.
Und ja, die haben dann halt versucht, total mich zu gaslighten und zu sagen, ja, wir haben dir das doch gesagt. Und also, ja. Aber wie gesagt, irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, jetzt ist es alles gesagt, ne? Und ich habe dann auch die meisten blockiert tatsächlich danach, dass sie mich gar nicht mehr anschreiben können.
Wussten die, wo du wohnst?
Mhm, genau. Also ganz am Anfang, wenn man sich quasi anmeldet für diesen Bibelkurs, musste man ja seine Personalien quasi abgeben, auch mit Adresse.
Aber standen die mal vor deiner Tür?
Nee. Zum Glück nicht. Also dadurch, dass ich wirklich recht weit weg von allen anderen gewohnt habe, hatte ich da, glaube ich, wirklich Glück. Also ich glaube, wenn ich jetzt in Frankfurt, also da, wo auch so die Hauptzentrale ist von denen, wenn ich da gewohnt hätte, da hätte ich, glaube ich, schon Besuch bekommen. Bin ich mir sicher.
Weil die andere Aussteigerin in der Doku, die hatte nämlich auch gesagt, dass sie bei ihr irgendwie vor der Tür standen. Und das, also es war bei mir ja auch so, aber das finde ich dann halt immer wirklich, also das ist schon sehr gruselig, wenn dann da so ein Hausbesuch ansteht. Mhm. Hast du da trotzdem Angst, dass das passieren könnte?
Mhm. Ja, ich hatte schon Angst. Also ich hatte auch Angst, dass die vielleicht mir doch noch mal Briefe schicken oder ja, irgendwie mir auflauern, keine Ahnung. Also Angst hatte ich da schon. Aber ja, je mehr Zeit dann vergangen ist, wurde das dann auch weniger,
okay,
muss ich sagen. Ja.
Puh. Du hast ja ein paar Sachen erst so richtig mitbekommen, wo du dich dann damit auseinandergesetzt hast. Also zum Beispiel, was ist denn mit der Stellung der Frau in der Gemeinschaft? Also ich habe rausgehört, dass es da auch Lehrerinnen gibt oder dass du schon auch als Ansprechpartnerin da Frauen hast. Aber es ist ja eine strenge Hierarchie, ne? Also oben steht Liman Hi und dann unten drunter. Also ich kann mir eigentlich nicht richtig vorstellen, dass Frauen da gleichberechtigt sind. Wie ist es?
Ich muss sagen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht war ich auch im Bibelkurs noch nicht so weit, dass es zu diesen Themen kommt, also vielleicht wie die sich das vorstellen oder wie das Familienbild ist, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte tatsächlich eigentlich nur Frauen als Leitung oder halt eben als höhere Person, als Ansprechpartner, ja. Mhm. Deshalb in meinem Kurs jetzt nicht, also war jetzt nicht irgendwie von Männern dominiert oder so. Das kann ich gar nicht jetzt genau sagen, weil ich das einfach nicht mitbekommen habe. Vielleicht war ich aber, wie gesagt, noch nicht tief genug drin, Wir haben jetzt solche Themen gar nicht wirklich angesprochen, was auch das Familienbild ist oder so. Also, ja.
Gab es eine Taufe dort?
Nee.
Also nein, es wäre,
ich glaube, das wäre alles.
Also es wäre nicht in einer Taufe gemündet, sondern es wären immer bloß die Tests quasi gewesen.
Mhm, erstmal schon, ja. Also mir wurde auch erst nur von diesem einen Test, wie gesagt, erzählt. Ich glaube, es wäre mir auch erst danach klar geworden, was da vielleicht danach noch alles kommt. Ja, noch ein zweiter Test, noch ein dritter Test, dann vielleicht die Taufe, dann die Aufnahme als Mitglied. Ja, so weit war ich einfach gar nicht. Mhm. Ne?
Wie hat sich das angefühlt, als du dann dich entschlossen hattest, da nicht mehr Teil davon zu sein? Also das ist ja von heute auf morgen ist ja eigentlich wirklich ein sehr großer Teil deines Lebens weggebrochen, also auch sehr, sehr viel Zeit, die du plötzlich ja wieder hattest. Wie war das für dich? Also was hast du vielleicht auch für Gedanken oder hast du es auch mal angezweifelt, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich aber irgendwie, jetzt, also ich war ja Gott schon nah und jetzt bin ich da raus und jetzt habe ich Gott wieder, also was hast du da für Gedanken und Gefühle?
Also erst war es tatsächlich auch so ein Gefühl von Schuld. Also als ich dann das erste Mal nicht in diesem Bibelkurs war, das hat sich so komisch angefühlt. Ich dachte, das fühlt sich irgendwie falsch an. Also ich müsste da jetzt ja eigentlich sitzen. Das war so das erste Gefühl.
Als hättest du eine Verpflichtung gebrochen. Ja,
genau. Also eine total, ja, so dieses Guilty. Ich fühle mich guilty halt einfach.
Ja.
Ja, ganz komisch zu beschreiben. Und ja, diese Lehre, also ich hatte halt wirklich total viel Zeit auf einmal. Ich wusste gar nicht so richtig, was soll ich mit dieser Zeit jetzt machen. Und klar, irgendwann kamen dann auch diese Zweifel, dass man denkt, ja, was ist, wenn die doch recht haben? Was ist, wenn die doch recht haben? Und ich habe mich jetzt aktiv dagegen entschieden und lande deswegen in der Hölle so. Also diese Gedanken kamen natürlich dann auch.
Also Schuld und Angst auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, mit der Zeit, wie gesagt, wurde das dann auch weniger. Und irgendwann ist man ja auch wieder ganz schnell in seinem Alltag drin. Dann hat man irgendwie ein anderes Hobby gefunden. Und ja, dann war auch wieder gut. Also klar, die ersten Wochen, sage ich mal, war schon komisch einfach. Und man musste sich einfach wieder ans normale Leben gewöhnen.
Ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, was, wenn sie doch recht haben? Womit? Also du Hölle habe ich jetzt schon rausgehört. Das war so eine große Angst von dir, aber das merkst du ja im Zweifelsfall nicht, weil du bist ja dann tot. Also beziehungsweise ist es ja auch noch eine Weile hin. Aber gab es für dich? Also haben sie auch jetzt in Kürze irgendeine Art Weltuntergang erwartet oder so? Oder also gab es irgendwas Konkretes in naher Zukunft, wo du Angst gehabt hast, also dass du vielleicht, ja, was soll ich sagen, also dass du vielleicht nie wieder irgendwie so zu Gott findest, wie du es dir erhofft hast oder dass du mit deinem Umfeld und deiner, dass du dich einsam fühlst, weil keiner dich versteht, so irgendwie, ja, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, also in dem Kurs war man ganz, ganz stark eben konzentriert auf die Offenbarung, also auf das, was noch kommt, ja, auf diese letzte Prophezeiung, die sich noch nicht erfüllt hat. Und die war schon sehr zentriert eigentlich darauf, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er dich dann mitnimmt quasi. Also das war ja eher so Endzeitgedanke. Und das war ja dann eher so meine Sorge, also schon etwas, was ganz, ganz weit in der Zukunft ist, wenn ich vielleicht auch schon tot bin, ja. Deshalb hatte ich jetzt nicht so irgendwie Gedanken, dass mich das jetzt bald trifft, ja, die Konsequenz, sondern eher dann später, okay, weil das die ganze Zeit eigentlich behandelt wurde. Also eigentlich der meiste, also das meiste an dem Kurs war wirklich die Offenbarung, also darauf konzentriert.
Ja. Weil so eine Endzeiterwartung, das macht schon was mit einem. Also wenn man immer das Gefühl hat, okay, es ist jetzt hier kurz vorm Weltuntergang und dann wird, also ich habe immer im Kopf irgendwie so ein Bild von so einer Waage, auf der meine Sünden und meine guten Taten, sage ich mal, gegeneinander abgewogen werden von Gott. Und dann entscheidet sich, verdiene ich es, gerettet zu werden, in ein Paradies zu kommen? Oder bin ich tot? Oder in eurem Fall, ihr habt ja sogar noch an eine Hölle geglaubt, ist halt noch, noch ein bisschen schlimmer. Wie haben deine Freunde, deine Familie reagiert, als du dann gesagt hast, dass du nicht mehr dabei bist? War das für die, also hat das nochmal irgendwas an eurem Verhältnis geändert?
Ja, die waren erstmal erleichtert und haben mir dann gesagt, dass sie sich auch schon Sorgen gemacht haben und dass sie jetzt einfach froh sind, dass ich da raus bin. Ja, die waren natürlich dann auch geschockt, als ich gesagt habe, dass das eben so eine große Sekte ist und dass ich gar nicht wusste, wo ich da eigentlich war oder woran ich eben gelandet bin. Ja, die waren einfach froh und ja, mich mit offenen Armen natürlich wieder empfangen und waren einfach froh, dass ich wieder die Alte dann wurde, wieder Zeit mit denen verbringen konnte.
Also hat dich das Überwindung gekostet, das dich da so anzuvertrauen und darüber zu sprechen?
Ja, schon. Also es war schon eine Überwindung, dann meinen Freunden zu sagen, dass ich da in der Sekte gelandet bin, weil es ist jetzt auch nichts, was man mal so eben erzählt oder was irgendwie jedem zweiten Mal passiert, ja. Also es war schon eine Überwindung, aber ich wusste auch, dass ich denen vertrauen kann und dass sie das auch irgendwie verstehen werden und jetzt nicht irgendwie verurteilen. Ja, genau, also es war auf jeden Fall richtig, denen das dann zu sagen und dann war ja auch irgendwie so ein bisschen Last dann auch wieder weg, also dass ich dann darüber sprechen konnte, auch mit jemandem. Das war dann auch schön. Und wie gesagt, ich war ja dann auch in dieser Aussteigergruppe auf Facebook. Und das hat mir auch noch mal viel, ja, gegeben, einfach andere zu finden, denen es genauso ergangen ist wie mir. Also teilweise wirklich mit eins zu eins denselben Taktiken und Manipulationen. Das war schon, hat mir schon ein bisschen Frieden gegeben dann.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, sich in solchen Situationen Gleichgesinnte zu suchen, das ist schon die halbe Miete, weil man zweifelt ja auch an sich selbst. Ne? Man denkt ja dann immer, bin ich jetzt das Problem gewesen? Also vielleicht habe ich mir das eingebildet, weil so viele Menschen können ja eigentlich nicht falsch liegen. Man fühlt sich ja dann irgendwie, als wäre man so ein Aussätziger, und wenn man dann plötzlich Leute findet, denen es ganz genauso ergangen ist, da macht sich ja erst dieses Muster erkennbar. Aber was ich bei dir krass finde, dass du gleich, also ja gleich auch dir im Klaren darüber warst, hey, das ist eine Sekte, und dass du das auch so nach außen kommuniziert hast. Also das finde ich eigentlich total bewundernswert, weil, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, ich war immer sehr, sehr scham- und schuldbehaftet, und mir war nicht klar, dass ich in einer Sekte war. Also ich habe noch sehr, sehr lange geglaubt, dass ich einfach in einer Religionsgemeinschaft war, obwohl ich es innen drin wusste. Aber ich habe das Thema, ich habe das auch immer vermieden, ich habe das kaum jemandem erzählt, ich habe immer so getan, als wäre das nicht da, und das immer versucht irgendwie zu verdrängen, weil ich mich wahnsinnig geschämt habe, weil mir das richtig, richtig peinlich war. Deswegen, ich ziehe total meinen Hut vor dir, dass du damit gleich so offen umgegangen bist und gesagt hast, hier Familie, ich muss euch mal was sagen, schlechte Neuigkeiten, dieser Bibelkurs ist mal eine Sekte, aber ich bin jetzt raus, also alles gut.
Ja, tatsächlich war so echt einer der ersten Gedanken, die ich danach hatte, auch irgendwie die anderen davor zu warnen. Also, weil ich mir dachte, oh, die ganzen Leute da in diesem Kurs, die mit mir waren und die jetzt nicht in diesem Aufklärungs-Zoom mit dabei waren, die wollte ich eigentlich warnen. Konnte ich gar nicht, weil dadurch, dass es nur so ein Telegram-Kanal war, konnten wir gar nicht mit den anderen Kontakt aufnehmen. Also wir haben jetzt gar nicht die Handynummern von den anderen sehen können. Haben wir auch extra so gemacht, weil sonst hätte ich denen erstmal allen geschrieben, ey, ich habe erfahren, wer dahinter steckt, passt bloß auf und haut am besten ab. Aber ja, deshalb war das so irgendwie einer meiner ersten Gedanken, dass ich am liebsten darüber auch aufklären möchte oder ja, einfach andere zu warnen, eben, wer die wirklich sind. Weil ich habe ja auch gesehen, dass einige sich da total aufgeopfert haben, also noch mehr als ich, ja. Da waren teilweise wirklich alte Leute, also Rentner schon, die irgendwie Enkelbesuch hatten im Hintergrund und die trotzdem da in diesem Bibelkurs waren, ne? Und keine Zeit für ihre Enkel hatten. Oder eine Mutter, die hatte ein Kleinkind auf dem Schoß, es wollte eigentlich spielen oder was anderes. Und die hat gesagt, geh jetzt mal hier runter, ich habe jetzt hier Bibelkurs.
Ja, also ich finde, das setzt halt, also oder Sekten generell setzen halt diese natürliche Prioritätenliste außer Kraft. Und auch diese Urinstinkte, ne? Das wird halt das Wichtigste in deinem Leben und alles andere muss dahinter zurückstehen. Und das ist halt wahnsinnig gefährlich. Also besonders, wenn ich sowas höre mit Kindern immer, oh, da kann ich immer das Kotzen kriegen, wirklich. Weil ich mir so denke, Leute, ihr versaut nicht nur euer eigenes Leben, sondern auch noch das Leben eurer Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwas wollte ich jetzt habe ich gerade ganz kurz vergessen, weil ich an diesem Kind noch hänge in Gedanken. Ach so, deine Freunde, deine Familie, die wussten ja die ganze Zeit, dass du einen Bibelkurs machst. Haben die das irgendwie geahnt, dass es eine Sekte sein könnte oder eine problematische Gruppierung? Und gab es für dich irgendwie Hilfsangebote? Also haben die irgendwie gesagt, hey, pass auf, wir merken, du veränderst dich so ein bisschen in eine ganz, ganz schwierige Richtung, wenn du irgendwie Hilfe brauchst und so, wenn wir da mal mitmachen oder irgendwie so. Also gab es da irgendwie Überlegungen?
Also eher von meiner Familie, dass die auch mal gefragt haben, ja, wie heißen die denn? Und ich so, ja, keine Ahnung, wir haben keinen Namen, wir treffen uns einfach nur so über Zoom. Und das fanden die schon komisch. Und ja, mein Stiefvater hatte dann tatsächlich gesagt, ja, nicht, dass das so eine Sekte ist, ne? Aber in dem Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht oder war so gleich anti-er. Ich so, nein, das ist keine Sekte. Wir wollen einfach nur die Bibel verstehen. Und ja, also die haben jetzt nicht irgendwie gesagt, die kommen da mit oder irgendwie Hilfsangebote mir jetzt geschickt oder so, aber die haben schon ihre Bedenken geäußert, sind dann bei mir natürlich total auf eine Anti-Haltung gestoßen. Noch zu der Zeit, weil ich da so tief drin einfach war und weil das ja auch immer gepredigt wurde. Also sie haben immer gesagt, du wirst von außen in Versuchung gebracht oder man wird versuchen, dich abzubringen vom wahren Wort Gottes, ja. Also die haben das ja eigentlich schon vorhergesagt, haben das ja schon, ja, wirklich klug alles strukturiert, also dass man darauf auch vorbereitet ist, wenn man auf so eine Anti-Haltung dann von draußen stoßt.
Das ist ja, total clever gemacht, ne? Weil es ist ja klar, dass es von außen eine Anti-Haltung geben wird, wenn du in einem halbwegs gefestigten sozialen Umfeld bist. Dann ist ja logisch, dass irgendjemand diese Sache mal hinterfragen wird. Und dementsprechend, also die besetzen diese Zweifel oder dieses gerechtfertigte Nachfragen, dieses gerechtfertigte Interesse besetzen die ja komplett negativ. Also das ist ja eigentlich was Gutes, was die komplett umdrehen in was Negatives und wo die sagen, okay, das gibt denen noch mehr, also das validiert noch ihr Verhalten und macht sie, also bestätigt eigentlich ihre eigenen Aussagen, indem du dann denkst, ja genau das haben sie mir ja prophezeit. Sie haben ja prophezeit, dass die Leute kritisch hinterfragen und dass die das nicht verstehen werden und dass die mich ausgrenzen oder wie auch immer. Und das ist ja dann wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also sie tun sich quasi selber einen Graben graben und sagen zu dir, du wirst da auf jeden Fall hineinfallen und dann fällst du rein und denkst so, ja, die hatten recht. So, aber dass die den Graben gegraben haben, das ist, ja.
Ja, das merkt man in dem Moment gar nicht. Es ist ja das Schlimme, dass man das erst hinterher wirklich begreift.
Okay, du warst dann raus. Das ist ja, also das lief gut. Du hast dich deiner Familie, deinen Freunden offenbart. Die waren alle ein bisschen überrascht. Wie hat sich dann dein Leben weiterentwickelt, so im, sagen wir mal, nächsten halben Jahr? Wie war das für dich?
Es war dann tatsächlich irgendwann eine totale Befreiung, weil ich wieder so viel Zeit hatte, ja, für Sachen, wo ich ganz lange halt nicht machen konnte, ja. Also einfach auch mal Freitagabend nichts machen, einfach chillen. Ja, natürlich war ich dann erstmal ganz weg von der Bibel oder vom Beten oder generell Kirchen gehen oder das war alles erstmal so ein Triggerpoint. Ja, habe ich mich erstmal gar nicht mit beschäftigt. Auch bis heute ist es noch schwierig. Also ich habe immer noch nicht wirklich eine Bibel lesen können, weil ja, das einfach immer noch so ein Trigger ist.
Ist total verständlich, geht ganz vielen so. Ist normal, würde ich sagen.
Ja, aber insgesamt, also wie gesagt, mit der Zeit wurde es dann auch immer einfach leichter, ne? Also man hat das alles ein bisschen verarbeiten können und ja, dann irgendwann war auch wieder gut, sag ich mal.
Du hast ja gesagt, du hattest das Bedürfnis, anderen zu helfen und da ein bisschen aufzuklären. Hast du noch irgendjemand warnen können oder noch mal Kontakt irgendwie zu jemand gehabt aus, weiß nicht, aus dem Kurs oder so?
Ja, tatsächlich über diese Facebook-Gruppe wurde ich dann angeschrieben von einer, die auch in dem Kurs war, die dann auch irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, ich glaube, das war einen Monat später ungefähr, muss die das dann erfahren haben. Die war vielleicht in den Augen der Sekte nur nicht ganz so weit, ja, wurde dann vielleicht erst einen Monat später aufgeklärt und mit der habe ich dann auch kurz mal geschrieben. Ja, die fand das dann auch alles einfach krass. Also ich bin einfach froh, dass sie es dann auch gemerkt hat und den Absprung geschafft hat. Mhm. Genau. Also es ist eine Person noch gewesen, aber vom Rest keine Ahnung.
Also das war ja wahrscheinlich für dich nochmal so ein richtiges Glücksgefühl, dann zu sehen, okay, es hat doch noch jemand auch geschafft, quasi aus meiner, aus meinem Kurs.
Ja, das fand ich total toll. Also ja, ich wünschte, ich wüsste, dass es noch mehr geschafft haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da nicht alle irgendwie Mitglied geworden sind am Ende.
Aber was mich so ein bisschen, also was ich mich noch frage, du bist ja nur also ausgestiegen, weil du dann wusstest, okay, es ist Shin Chong-Chi, es gibt einen weltlichen Führer. Also die Offenbarung, was diese Gemeinschaft ist, hat ja eigentlich dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich steige aus. Sie hätten ja aber theoretisch auch einfach so weitermachen können für eine gewisse Weile. Mhm. Wann, also ich finde halt, also klar, die werden sich sicherlich diesen Zeitpunkt auch irgendwann schon bewusst überlegen. Sie müssen es ja irgendwann sagen, sonst kannst du ja auch nicht den Test oder so machen, wenn du das nicht weißt. Aber sie also die Lehren bleiben ja trotzdem gleich, die sie dir vermitteln. Weißt du, es ändert ja, also es hat sich ja bloß dann unter einem Label befunden, was vorher halt unklar war. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch nie was davon gehört hättest, dann hättest du gedacht, naja gut, okay, die heißen halt so. Aber für dich hätte sich ja eigentlich nicht wirklich was geändert, oder?
Ja, also dadurch, dass sie ja sagen, dass dieser Liman Hi dieser, dieser Hirte ist, der prophezeit wird in der Offenbarung, ich fand das irgendwie alles ganz komisch und daran habe ich einfach nicht geglaubt. Also für mich ist diese Offenbarung irgendwie ja Mysterium. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner weiß, passiert das wirklich so oder ich fand das einfach komisch, dass die einzigen sind, die wissen, was es damit auf sich hat. Und daran konnte ich halt einfach nicht glauben. Also das hat irgendwie alles zerstört.
Aber das wurde ja schon und vorher einfach vermittelt. Diese ganze oder nicht?
Ja, also es wurde gesagt, es gibt diesen Hirten, der kommt irgendwann auf die Welt, aber es wurde nicht gesagt, dass die wissen, wer das ist. Also es war halt wirklich erst in dieser letzten Stunde, dass die gesagt haben, ja, die wissen, wer das ist. Und das ist übrigens dieser Liman hier aus Korea. Also das war mir alles ja gar nicht vorher bewusst. Okay. Irgendwie. Also ja, ich dachte einfach, das sind Leute, die die Bibel besser verstehen als ich, weil ich habe vorher nie die Bibel gelesen. Ich verstehe diese ganzen Gleichnisse da gar nicht. Das ist auch eine ganz andere Sprache, finde ich.
Ja, ja.
Und ich dachte, ja gut, die helfen mir jetzt einfach, das Gleichnis zu verstehen. Und das macht ja auch irgendwie Sinn, so wie die das erklärt haben. Ich dachte einfach, ja okay, das macht mir an sich ja Spaß, ne, ein bisschen was zu lernen, die Gleichnisse zu verstehen und ziehe mir daraus dann irgendwie was für mein eigenes Leben, ja. Aber dass da so eine Struktur einfach hinter ist. Und in diesem Video, was sie mir gezeigt haben, habe ich ja auch gesehen, dass das irgendwie, die haben irgendwie 12 Stämme auf der ganzen Welt und die haben alle weiße Sachen an und so, ja, militärisch, ja. Also diese ganzen Bilder, die ich dann gesehen habe, da dachte ich, das auf gar keinen Fall, da sehe ich mich nicht. Also ich will da gar nicht, ich will gar nicht Teil von diesem Großen sein. Ich wollte einfach nur ein bisschen Bibel lesen in meinem stillen Kämmerlein. Mich vielleicht darüber austauschen, aber mehr auch nicht. Also diese ganzen Verpflichtungen, die dann da auch mitkommen, das wollte ich, oder auch missionieren, wie gesagt, wollte ich nie und fühle ich auch gar nicht. Also ich bin gar nicht so ein Mensch dafür.
Ja. Okay, dann hat sich ja in dieser einen Sitzung halt doch ein bisschen mehr quasi noch rausgestellt als nur der Name der Führer. Das mit den Stämmen habe ich auch gehört. 4 sind ja in Deutschland, ne? Berlin, Essen, Frankfurt und noch irgendwo, glaube ich.
Ja.
Und mit diesem Militärstyle, das ist mir auch aufgefallen. Also auch diese Kleidung, dass die wirklich alle gleich angezogen sind. Und der Typ, da hatte ich ja auch direkt wieder so Zeugenflashbacks, der füllt ja komplette Stadien. Also das ist ja auch so krass, wie viele Menschenmassen dahin pilgern, wenn der hier Kongresse oder Vorträge hat. Also meine Güte. Und da hat er so ein eigenes Team von, ich weiß nicht, Orchester oder also hier so eine, wie nennt man es, Kapelle? Nee, heißt das Kapelle? Irgendwie habe ich gerade einen Aussetzer. Die Musik machen, so, ne? Und die so ihre kleinen Röckchen da schwingen zu Trompetengebläse. Und wirklich war, also der, ja, naja, schwierig. Aber okay, also das war für dich so, wo du gedacht hast, oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall. Und ich gehe stark davon aus, dass das wahrscheinlich auch der Punkt ist, wo die meisten dann aussteigen. Aber was mich jetzt interessiert, wie ist es denn jetzt mit Bibel oder danach? Also du hast ja schon gesagt, dass du danach erstmal ein bisschen anti warst und beziehungsweise auch jetzt, was jetzt so Kirchbesuche oder so angeht. Aber hast du das Bedürfnis, nochmal, also Gott nochmal einen Versuch zu geben oder wo bist du gerade?
Also ich bin immer noch gläubig, also ich glaube immer noch an einen Gott und mittlerweile bete ich auch ab und zu wieder. Aber ich sehe mich jetzt nicht, dass ich irgendwann noch mal in eine Gemeinde rein möchte oder mir irgendwie so ein Label gebe, was weiß ich, evangelisch, katholisch, keine Ahnung. Da sehe ich mich gar nicht. Möchte mich jetzt auch nicht taufen lassen noch mal oder also für mich ist das eher so wirklich so eine Sache zwischen mir und Gott, dass ich weiß, okay, da gibt's was. Aber ja, ansonsten also wie gesagt, Bibel gelesen habe ich jetzt auch noch nicht wieder. Vielleicht kommt das irgendwann noch mal, ja. Ja, ansonsten ist das wirklich. Also ich möchte da auch gar nicht mehr Teil von irgendeiner Gruppe sein. Wie auch immer die Gruppe dann ist, sehe ich mich nicht.
Okay. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall. Also ich habe für mich auch festgestellt, dass man dieses von Menschen gemachte Konstrukt eigentlich gar nicht braucht und dass es eher, also eher sich negativ auf die persönliche Entwicklung auswirkt und dass ich, wenn ich glauben möchte, das auch für mich machen kann, ohne dass mir irgendjemand vorschreibt, in welchem Rhythmus oder in welchem Singsang ich zu beten habe, in was für eine Art Haus ich da zu gehen habe, was ich für Kleidung zu tragen habe. Ja. Also von daher finde ich das auf jeden Fall gut. Und da ist halt auch kein Druck dahinter. Ne? Also ich finde das auch so gefährlich, wenn man das immer dann mit so einem Druck und so einem Verpflichtungsgefühl macht. So, ich muss jetzt studieren, ich muss jetzt die Bibel lesen, ich muss das jetzt verstehen. So, es sollte ja eigentlich sich leicht anfühlen und nicht so gezwungen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da gehe ich mit.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du jetzt einen Rat geben könntest oder mehrere Ratschläge an Menschen, die sich in der Situation befinden, in der du warst, dass sie in der Gemeinschaft sind, also es muss jetzt nicht Shin Chon-Chi sein, es kann auch irgendwas anderes sein, und sie merken, okay, ich kapsle mich jetzt irgendwie ein bisschen ab von Freunden, von Familie, mein Leben ändert sich, ich finde es eigentlich spannend, aber ich habe auch so ein bisschen Zweifel, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Was würdest du denen raten?
Also ich würde auf jeden Fall raten, hör auf dein Bauchgefühl, weil auch ich hatte zwischendurch immer mal so Momente, die mir komisch vorkamen, die ich dann aber einfach weggesteckt habe und gar nicht weiter hinterfragt habe. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn du solche Momente hast, wo du zweifelst oder wo du einfach nur so ein ungutes Gefühl hast, da wirklich mehr hinzuhören und das nicht so einfach abzutun. Und dich vielleicht auch jemanden anzuvertrauen, mit dem du darüber reden kannst, ob das jetzt online ist oder in Person jemand, ja, je nachdem. Das fände ich, glaube ich, auch noch hilfreich, wenn man das schon eher macht, ja, also nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern schon mal eher sich jemandem anvertraut und wirklich auf sich selber auch zu hören. Also wenn irgendwas komisch ist, das dann vielleicht auch mal anzusprechen und zu sagen, ja, warum macht ihr denn das oder warum ist das denn warum ist das hier so ein großer Druck, das einfach vielleicht anzusprechen, sich zu trauen und einfach auf sich selber zu hören? Also wenn man dieses ungute Gefühl hat, ja, weil man ganz oft dann denkt, ach, du stellst dich jetzt an oder das ist bestimmt gar nichts, aber hat schon einen Grund, warum man so fühlt. Ja, es wäre, glaube ich, so mein größter Tipp, einfach wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das weiß ganz oft schon bevor dein Kopf dir irgendwas sagt, weiß dein Bauchgefühl schon, was eigentlich Sache ist.
Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also quasi sich auch nicht schuldig fühlen, wenn man Sachen hinterfragt und wenn man Sachen anzweifelt.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Ich habe total viel mitgenommen und ich habe mich riesig gefreut, dass du so offen und unverblümt von deinen Erfahrungen berichtet hast. Und ich glaube, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch ganz doll freuen, dass sie heute ganz viel von dir gelernt haben. Also danke schön für deine Zeit. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und hoffe, dass du niemals wieder an so eine furchtbare Gemeinschaft gerätst.
Das hoffe ich auch. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe,
Sehr gern.
dass ja, wir vielleicht mit dem Podcast dem einen oder anderen helfen können, der sich vielleicht in so einer Situation befindet.
Auf jeden Fall. Ich gehe stark davon aus. Also ich weiß es. Du hast jetzt schon den Stempel in deinem Heft, dass du jemanden, mindestens einem Menschen ist immer geholfen.
Ja.
Das war Cult Cancel, die geheime Welt der Sekten und Kulte. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.